Herzlich willkommen zum Steuerbistro, dem Podcast von Mur Salzburg rund um Steuerthemen für Unternehmerinnen und Unternehmer. In unserer aktuellen Podcast-Folge versorgen wir Sie mit Snacks für unterwegs, einfach und kompakt in Ihrer Tasche zum jederzeit reinhören. Also liebe Zuhörer, heute widmen wir uns der schönen Welt der Immobilien. Hierbei brechen wir das komplexe Thema herunter auf die Basics und widmen uns der Frage, wie werden Immobilientransaktionen korrekt besteuert? An meiner Seite ist wieder meine bezaubernde Kollegin Carmen.
Hallo, hallo. Ja, ein wirklich cooles Thema, das von uns jeden in irgendeiner Weise persönlich betrifft. Und auch heute haben wir wieder einen Experten zu uns in Steuerbistro eingeladen, von dem wir ganz sicher tolle Inputs bekommen. Herzlich willkommen, Magister Stefan Fahnleitner, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei Mur Salzburg.
Hi Stefan, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Hi Fabio, hi Carmen. Ich freue mich auch über eure Einladung und ich freue mich, mit euch das Thema Immobilientransaktionen besprechen zu dürfen.
Sehr gut. Also liebe Carmen, welche Punkte haben wir denn heute auf der Speisekarte?
Du hast bereits erwähnt, das Thema ist sehr umfassend und darum beschränken wir uns auf zwei Bereiche, die wir sowohl aus der Sicht des Käufers als auch aus der Sicht des Verkäufers uns genauer ansehen werden. Und zum einen möchten wir den Verkauf einer Immobilie aus dem Privatvermögen thematisieren und zum anderen sprechen wir auch über die Schenkung an nahe Angehörige.
Alles klar, dann starten wir gleich mit der ersten Frage. Angenommen, wir möchten uns ein schönes Haus mit Garten und natürlich einem Pool kaufen. Auf was müssen wir jetzt aus Sicht des Käufers beachten? Und ja, mit welchen Kosten müssen wir hierbei rechnen, Stefan?
Zuerst sind natürlich mal die Anschaffungskosten für das Grundstück zu berücksichtigen. Die sind zwischen Käufer und Verkäufer zu vereinbaren. Und auf diese Anschaffungskosten kommen dann noch die Anschaffungsnebenkosten dazu. Das sind in erster Linie mal die Grunderwerbsteuer. Das ist das erste Steuerthema. Die Grunderwerbsteuer sind 3,5% vom vereinbarten Kaufpreis. Dann kommt zusätzlich noch die Grundbuchseintragungsgebühr. Das sind 1,1% vom vereinbarten Kaufpreis. Dann gibt es natürlich noch zusätzlich die Vertragserrichtungskosten, weil eine Grundstückstransaktion in Form eines Notariatsakts zu erfolgen hat. Da braucht man einen Notar dazu. Die sind dann Vereinbarungssache zwischen den Vertragsparteien und dem Notar. Und in manchen Fällen, sage ich mal, kommen dann auch noch Maklerkosten dazu, wenn man eben die Immobilie über einen Immobilienmakler bezieht. Die sind normalerweise 3% nochmal vom Grundstückspreis plus die Umsatzsteuer drauf, das heißt 3,6%. Und in Summe ergeben sich dann die gesamten Anschaffungskosten aus dieser Immobilientransaktion.
Okay, gut. Du hast auch von der Grunderwerbsteuer gesprochen. Kannst du uns den Begriff bitte noch genauer erklären?
Ja, die Grunderwerbsteuer ist eine sogenannte Verkehrssteuer, die eben auf Übertragungsvorgänge von Immobilien zur Anwendung kommt. Vereinfacht gesagt, kommt die immer dann zur Anwendung, wenn sich im Grundbuch was ändert, sprich wenn sich der Eigentümer von Grundstücken ändert. Und da fallen dann natürlich Kaufverträge rein oder Tauschverträge oder Schenkungsverträge, wo eben dann zu einem Grundstücksübergang kommt.
Okay, sehr gut. Lasst uns nun zur Sicht des Verkäufers wechseln. Was muss hierbei der Verkäufer beachten?
Aus Sicht des Verkäufers ist es natürlich so, dass man mit dem Immobilienverkauf eventuell auch einen Gewinn erzielen kann oder ein positives Ergebnis. Und der Verkäufer muss deshalb ermitteln, ob er aus dem Verkauf der Immobilie einen Überschuss erzielt hat und dieser Überschuss unterliegt dann der Immobilienertragssteuer.
Ah, okay. Und wie kann man sich jetzt diese Überschussermittlung genau vorstellen?
Man ermittelt den Überschuss aus dieser Transaktion. Das passiert so, dass man sich anschaut, naja, was ist der Veräußerungserlös, den ich jetzt erzielt habe aus dem Verkauf? Und diesem Veräußerungserlös muss ich meine ursprünglichen Anschaffungskosten bzw. die fortgeführten Anschaffungskosten gegenüberstellen, sollte ich dazwischen die Immobilie schon in irgendeiner Form steuerlich verwertet haben. Und auf diesen Überschuss, den man da erzielt, ist die Besteuerung anzuwenden. Und wie der Überschuss ermittelt wird, ist dann auch noch eine Frage, ob es sich bei dem Grundstück um ein Alt- oder um ein Neuvermögen handelt.
Wie kann man da genau unterscheiden, ob es sich um ein Alt- oder um ein Neuvermögen handelt?
Da muss man ein bisschen zurückgehen in die Vergangenheit, weil sich da eine Gesetzesänderung ergeben hat im Jahr 2012. Wir haben früher das sogenannte Spekulationsgeschäft gehabt für die Besteuerung von Immobilien. Da war es so, dass Grundstücke innerhalb von 10 Jahren, wenn man sie veräußert hat, steuerpflichtig waren und danach steuerfrei. Und mit 1.4.2012 wurde da das Gesetz eben geändert, eben zur Immobilienertragssteuer. Und da hat man gesagt, alle Grundstücke, die bis jetzt noch steuerverhangen sind, sprich ab dem 1.4.2002 angeschafft worden sind, die fallen ins Neuvermögen. Ja, da muss man dann die tatsächlichen Anschaffungskosten von damals noch gewusst haben und kann damit auch das tatsächliche Ergebnis aus der Veräußerung feststellen. Für die Grundstücke, die davor gekauft worden sind, hat man diese Anschaffungskosten nicht mehr evident halten müssen. Deshalb ist das Altvermögen, und beim Altvermögen gibt es zusätzlich, dass man, wenn man es weiß, die tatsächlichen verwenden kann, auch pauschale Berechnungsvarianten für den Veräußerungsgewinn, die dann meistens auch günstiger sind. Und auf diesen Gewinnüberschuss, den man dann eben erzielt, fällt die Immobilienertragssteuer mit 30% an.
Jetzt haben wir einen sehr guten Einblick bekommen. Was jetzt noch interessant wäre, weil die Steuer ja doch einen sehr hohen Betrag darstellen kann, gibt es hierbei auch gewisse Befreiungen von der Immobilienertragssteuer?
Ja, es gibt zur Immobilienertragssteuer einige Ausnahmen. Ich gehe jetzt hier nur auf die zwei gängigsten Ausnahmen ein. Da ist die erste und wahrscheinlich wichtigste die Hauptwohnsitzbefreiung. Die Hauptwohnsitzbefreiung hat zwei Ausgestaltungsvarianten, die man anwenden kann, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Die erste ist, man erwirbt eine Immobilie, zieht sofort mit dem Erwerb der Immobilie in diese ein, ist zumindest 2 Jahre in dieser Immobilie mit Hauptwohnsitz gemeldet und hat dort auch seinen Hauptwohnsitz und veräußert dann die Immobilie und zieht beim Auszug sofort wieder aus. Das ist die eine Variante, wo es dann, wenn man einen Gewinn aus der Veräußerung erzielt, zu einem steuerfreien Gewinn eben kommt, weil eben diese Hauptwohnsitzbefreiung anwendbar ist. Die zweite Variante ist, dass man innerhalb der letzten 10 Jahre zumindest 5 Jahre lang in dieser Immobilie den Hauptwohnsitz gehabt hat. Das ist noch ein Auffangtatbestand, wenn es eben etwas dauert bis zum Einzug oder etwas dauert nach dem Auszug oder man vielleicht noch den Hauptwohnsitz dort hat, dann noch 3 Jahre vermietet und dann veräußert, dann kommt man trotzdem noch in den Genuss dieser Befreiung. Und die zweite Befreiung ist die Herstellerbefreiung. Da ist es so, dass das Grundstück steuerpflichtig bleibt, weil hergestellt nur das Gebäude werden kann und eben der Veräußerungserlös, der auf das Gebäude entfällt, kann unter den Bestimmungen der Herstellerbefreiung dann auch befreit sein.
Okay, kurze Zwischenfrage hierzu. Was versteht man unter einem selbst hergestellten Gebäude?
Wichtig ist es in dem Fall, dass man das Haus wirklich oder die Immobilie selbst errichtet hat, sprich man selbst der Bauherr war und das Risiko von Baukostenüberschreitungen getragen hat. Das heißt, die Beauftragung eines Generalunternehmers zur Herstellung eines Gebäudes reicht nicht aus. Man muss wirklich selbst der Bauherr für das Gebäude gewesen sein.
Im zweiten Teil widmen wir uns nun der Übertragung an Angehörige. Gehen wir auch hier von einem fiktiven Beispiel aus. Die Oma übergibt dem Enkel eine Wohnung. Wie ist hier die Vorgehensweise und fällt hier auch die Grunderwerbsteuer an?
Ja, auch in dem Fall fällt die Grunderwerbsteuer an, weil auch in dem Fall sich der zivilrechtliche Eigentümer ändert und eine Änderung im Grundbuch erfolgt. Der Vorteil bei einer unentgeltlichen Transaktion zwischen nahen Angehörigen ist, dass es hier Begünstigungen gibt. Zum einen ist es so, es fehlt ja ein Kaufpreis, damit kann nicht die Bemessungsgrundlage der Kaufpreis sein, sondern man muss das Grundstück bewerten und da gibt es verschiedene Varianten dann dazu. Und zum zweiten ist es so, dass es eine Begünstigung im Tarif gibt und beim Immobilienwert zwischen 0 und 250.000 Euro nur 0,5% Grunderwerbsteuer anfällt. Für die nächsten 150.000 Euro fallen 2% Grunderwerbsteuer an und für den erst über den Wert über 400.000 fällt sozusagen der Normaltarif von den 3,5% an. Was natürlich dann eine Begünstigung zum Veräußerungsfall ist. Und ja, auch bei Schenkungen fällt die Eintragungsgebühr an, wenn man eben den Grundbuchstand ändert. Und auch da gibt es bei einer Schenkung zwischen nahen Angehörigen eine Begünstigung, und zwar, dass die Bemessungsgrundlage hier nur der dreifache Einheitswert und nicht, wie im Veräußerungsfall, der Kaufpreis ist.
Alles klar. Du hast eben von dieser Schätzung geredet. Von wem bzw. wo kann ich jetzt meine Wohnung schätzen lassen?
wenn man einen objektiven Wert haben will für eine Immobilie, dann kann man sich von einem Immobiliensachverständigen ein Immobiliengutachten, sage ich mal, gönnen. Ja, das kostet natürlich ein bisschen was. Eine andere Möglichkeit ist, dass man mit seiner Bank spricht und eine Bewertung durch die Bank mal vornehmen lässt. Und die dritte Möglichkeit ist eben, die dann auch in der Regel für die Grunderwerbsteuer zur Anwendung kommt. Da gibt es eine Grundwertverordnung oder Grundstückswertverordnung, auf Basis der man nach bestimmten Parametern die Liegenschaften bewerten lassen kann und diesen Wert, der dann rauskommt, eben auch als Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer heranzieht.
Wie ist die Situation für den Übergeber, also in dem Fall für die Oma, die ihren Enkel die Wohnung oder das Haus übergibt?
Ja, da müssen wir uns auch wieder das Thema mit der Immobilienertragssteuer anschauen. Und da habe ich gute Nachrichten. Die fällt in dem Fall nicht an, ja, weil es sich um einen unentgeltlichen Erwerbsvorgang handelt und damit keine Immobilienertragssteuer anfällt. Und der Enkel führt die Anschaffungskosten, die die Großmutter gehabt hat, fort und auch den Status, ob das Grundstück ein Altvermögen ist oder ein Neuvermögen ist.
Also verstehe ich das richtig? Schenkung und Erbschaft ist somit von der Immobilienertragssteuer komplett ausgenommen.
Genau. Nach der jetzigen Rechtslage ist es so, dass die komplett ausgenommen sind, solange die Übertragung unentgeltlich bleibt.
Ah, okay, verstehe. Und wie ist es jetzt, wenn das Grundstück im Besitz eines Unternehmens oder eben einer Gesellschaft ist?
Hier kommen noch zusätzliche Bestimmungen oder andere Bestimmungen zur Anwendung, die man berücksichtigen muss. Auf die hier jetzt einzugehen, würde aber den Rahmen unseres Podcasts sprengen. Und sollten Sie hier konkrete Fragen haben, dann stehen Ihnen gerne die Experten von Mur Salzburg zur Verfügung.
Super, und vielen Dank für die vielen interessanten Informationen zu diesem Thema.
Gerne. Danke für die Einladung. Mich hat sehr gefreut, bei euch zu sein.
Sehr, sehr cool. Also, liebe Zuhörer, unser nächster Podcast wird im Juli veröffentlicht, wenn es wieder heißt
Steuerbistro.
Euer Podcast von Mur Salzburg.